HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Ich schlafe sehr gerne, aber erst seit ein paar Jahren. Als ich jünger war, war Schlafen für mich Zeitraub.
Wir haben Tage von 24 Stunden und wenn die nicht ausreichen, dann nehmen wir die Nacht eben auch noch dazu.
Schlafen geht das kleine Saxophon.
Wir leben in einer 24-Stunden-Nonstop-Gesellschaft. Wir können die Nacht zum Tage machen und das löst tatsächlich unseren normalen Schlaf-Wach-Rhythmus immer mehr auf.
Die Posaune, die ist auch gleich still, weil sie doch nicht stören will.
Der Gedanke allein, ich muss schlafen, da ist doch schlechter dann. Naja, 3 Stunden vielleicht, wenn es hochkommt, ja. Dann ist wieder Pause und dann warten, dass man wieder einschläft.
Schaffen wir die Nacht ab, freiwillig, indem wir sie mit allem Möglichen vollpacken, was eigentlich den Tag ausfüllen sollte. Und ich bin der Meinung, wir müssen diese Nacht zurückfordern.
Ich schlafe sehr gerne. Ich finde das schön. Überhaupt, ich halte mich total gern im Bett auf.
Nun, mein kleiner Liebling, schlaf auch du.
Schlaf auch du, aber die Nacht hat es nicht leicht, schon gar nicht heute, am längsten Tag des Jahres. Noch schwerer allerdings hat es der Schlaf. Für ihn bleiben nur wenige Stunden und selbst wenn die Tage wieder kürzer werden, künstliches Licht dringt in die finstersten Ecken und leuchtet die schönsten Träume weg. Wer schläft, sündigt zwar nicht, aber er arbeitet auch nicht. In unserer durchgetakteten Welt verkommt Schlaf zur Ressource, um den individuellen Output zu maximieren. Bei Schlaflosigkeit helfen Labor und Tablette, doch vollkommen entzaubern lässt sich der Schlaf nicht. Zu verführerisch ist es, sich ihm hinzugeben. Zu viele seltsame Gestalten bevölkern ihn und erinnern uns jede Nacht wieder aufs Neue daran, wie fließend die Übergänge sind zwischen Leben, Liebe und Tod. HR2 der Tag. Still ist alles und stumm. Eine Ode an den Schlaf. Die möchten wir heute Abend anstimmen. Was ist da nicht alles möglich, wenn sich der Geist vom Körper löst? In unserem allnächtlichen Privattheater. Wir fliegen durch den Himmel, atmen unter Wasser und überwinden Zeit und Raum. Also schließen wir die Augen und träumen.
Mein Schlafzimmer liegt im Halbdunkel. Erstes Morgenlicht fällt durchs Fenster. Bett, Nachttisch, Kleiderschrank, alles ist wie immer. Aber so bleibt es nicht. Mein Nachttisch wächst in die Höhe, wie eine Blume im Zeitraffer. Mein Kleiderschrank ist plötzlich kein Schrank mehr, sondern das Billigregal aus meinem ehemaligen Studentenzimmer. Spätestens jetzt ist mir klar, dass ich träume. Ich habe mal wieder einen Klartraum. Das heißt, ich weiß beim Träumen, dass ich träume. Solche Klarträume habe ich oft. Man nennt sie auch luzide Träume. Meistens treten sie bei mir in den frühen Morgenstunden auf, wenn ich kurz aufwache und gleich wieder einschlafe. Und weil mir bewusst ist, dass ich träume, kann ich den Traum beeinflussen, in alle Richtungen, die ich will. Jetzt nur nicht zu viel darüber nachdenken, sonst kann es ganz schnell passieren, dass ich aufwache und alles ist vorbei. Also nicht überlegen, einfach machen. Ich konzentriere mich auf die geschlossene Schlafzimmertür. Wenn ich sie öffne, soll draußen eine Freundin stehen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ich öffne die Tür und schon ist sie da, genau wie ich sie in Erinnerung habe. Ihre Stimme, ihr Händedruck, selbst ihr einprägsames Parfum wirken unglaublich real. Genau das ist das Tolle an solchen Klarträumen. Alle Sinneseindrücke sind viel intensiver als im wirklichen Leben. Naturgesetze sind unwichtig. Ich kann fliegen oder in Sekundenschnelle an einen anderen Ort springen. Auch Zeitreisen sind möglich, zurück auf dem Highway meiner Erinnerungen. Natürlich nehme ich auch Erlebnisse mit in den Traum, die mich besonders beschäftigt haben, im Alltag. Wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag einen neuen Beitrag fürs Radio schreiben muss, fange ich manchmal schon im Klartraum an, daran zu arbeiten. Das meiste davon ist für die Medien im wirklichen Leben allerdings nicht zu gebrauchen. Denn der Klartraum bleibt ein Traum. Irrational und unlogisch. Für mich keine gute Umgebung zum zielgerichteten Arbeiten. Aber wenn es einfach nur darum geht, ungezügelt kreativ sein zu können, sind Klarträume die perfekte Spielwiese. Aus meiner Wachtraumwelt habe ich schon Gedichte und Musikstücke mitgebracht. Und wenn ich mal so richtig tief reise, können sich noch andere Schätze auftun. Dann kann das Klarträumen eine fast spirituelle Erfahrung werden. Ich begegne Bildern oder Botschaften, die im Wachsein keinen großen Sinn ergeben und die mich trotzdem tief im Innersten berühren, weil sie auch aus meinem Innersten kommen. Klarträumen ist immer eine Begegnung mit sich selbst. So intim, wie man sich das im Wachsein nie gestattet. In den eigenen Träumen Regie zu führen, kann auch bei der Bewältigung von Albträumen helfen. Wenn mich im Traum etwas bedroht, lege ich es einfach an die Kette. Und zwar ganz wörtlich. Diese und andere Techniken werden auch schon vermehrt bei der Behandlung von Schlafproblemen eingesetzt. Luzides Träumen kann man lernen. Es braucht viel Geduld und Ausdauer, aber die Übungen an sich sind ganz einfach. Sie können sich zum Beispiel tagsüber so oft wie möglich innerlich die Frage stellen, träume ich jetzt? Jetzt gerade? In diesem Moment? Dann nehmen Sie Ihre Umgebung einmal ganz bewusst wahr und beantworten die Frage. Meistens wird die Antwort Nein sein, aber irgendwann stellen Sie sich vielleicht die Frage und merken, dass sich alles um Sie herum beim Betrachten verändert. Dann geht es Ihnen wie mir und die Antwort heißt, ja, das hier ist ein Klartraum.
Schlaf, das zweite Leben und wer dann auch noch klar träumt, wie Thorsten Schweinhardt, der kann sogar ganz bewusst Ausflüge im Schlaf machen, die sich trügerisch echt anfühlen. Es gibt Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die luziden Träumer buchstäblich im Schlaf besser geworden sind, wenn sie nächtens für den Russischtest lernen oder Bewegungsabläufe trainieren und den Aufschlag im Tennis nochmal durchgehen. Man kann dann angeblich sogar den Ball verlangsamt fliegen sehen oder den Schlag, die Ausholbewegung, nochmal im Geiste zurückspulen. Von Paul McCartney wird berichtet, er habe die Melodie für Yesterday im Traum komponiert. Nach dem Aufwachen konnte er sie dann flüssig am Klavier spielen. Dr. Hans-Güter Wees ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Herr Wees, schauen wir zusammen auf die ganz normalen Träume. Die Wissenschaft weiß immer noch relativ wenig über die Nachtseite unseres Lebens. Warum wir so viele Jahre unseres Lebens im Schlaf verbringen, ist zum Beispiel nach wie vor ein Rätsel. Welche Erklärung haben Sie?
Nun, wir haben schon etwas Licht ins Dunkel der Nacht bringen können, in der Form, dass wir in den letzten 2-3 Jahrzehnten doch einige wissenschaftliche Befunde hatten, die uns zeigen, dass Schlaf kein rein passiver Prozess ist, kein unnützer Zustand, wo wir sinnlos, scheinbar unproduktiv in ein Drittel unseres Lebens in unseren Betten rumliegen. Nein, Schlaf ist ein hochaktiver Prozess. Es erstellt ein ganz wichtiges Regenerations- und Reparaturprogramm dar für all die Schäden, die wir uns unserem Körper im Erwachen zufügen. Da wird unser Immunsystem wieder repariert. Da wird das Wachstumshormon ausgeschüttet, um die Zellregeneration einzuleiten, um die Zellteilung zu erhöhen. Da wird Testosteron vor allem bei Männern ausgeschüttet, um das Muskelwachstum und die Muskelverletzungen durch die körperliche Arbeiten am Tage wiederherzustellen. Und nicht zuletzt ist es so, dass unser Gedächtnis auf Vordermann gebracht wird. Wir speichern all die Dinge ab, die wichtig sind für unser Leben. Und er ist wichtig für unser emotionales Gleichgewicht, unser emotionales Befinden am Tage.
Jahrhundertelang wurde angenommen, Schlaf diene der Erholung. Aber bei all dem, was da los ist, stimmt das dann gar nicht?
Nein, das stimmt nicht. Wir verbrauchen im Schlaf so viel Energie wie eigentlich im Wachzustand. Ungefähr die Energiemenge weniger, die so einer Scheibe Brot entspricht. Also nur ein anderer organismischer Zustand, aber nichts, was mit Faulheit, mit Unproduktivität zu tun hat, sondern ein ganz essentieller organismischer Prozess für unser Leben, unabdingbar.
Aber dann müssten wir doch bei so viel Nachtarbeit unseres Gehirns nach all diesen biologischen Reinigungstrupps, die da unterwegs sind, eigentlich am nächsten Morgen total gerädert aufwachen. Warum passiert das nicht?
Naja, weil eben diese Reinigungstrupps daran arbeiten, dass wir uns wieder wach und ausgeschlafen fühlen, dass wir wieder leistungsfähig sind beispielsweise. Um ein Beispiel zu nennen, während des Wachseins wird permanent vom Intrazellulärraum ein Botenstoff des Adenosin nach extrazellulär transportiert, so wie wenn eigentlich ein Akku entladen wird. Und während des Schlafes wird all dieses Adenosin wieder nach innen in die Zelle hineingeschafft und wir fühlen uns wieder wach und ausgeschlafen.
Eigentlich ist uns Schlaf schon in die Wiege gelegt, aber er wird immer mehr zu einem launischen Gefährten. Laut dem Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK schlafen 80% der Erwerbstätigen in Deutschland schlecht. Ist das der Aufmerksamkeitsökonomie geschuldet, dem immer online sein?
Ja, ich glaube, das hat ein Stück weit damit zu tun. Wir sind immer mehr eine 24-Stunden-Nonstop-Gesellschaft. geworden. Wir können rund um die Uhr arbeiten. Die Schichtarbeit nimmt zu. Jeder Sechste in unserer Gesellschaft arbeitet in Schicht oder in schichtnahen Diensten. Es ist so, dass wir rund um die Uhr mit den neuen Medien eigentlich verbunden sind, mit Freunden, vor allem die Jugendlichen, die heute nicht mehr mit dem Kuscheltier ins Bett gehen, sondern mit dem Smartphone nachts sich noch Mitteilungen schicken lassen, sich vom Smartphone nicht trennen können. Die Erwachsenen, die im Bett noch die E-Mails checken vom Arbeitsplatz. Da geht ein ganz wichtiger Teil unseres Nachtlebens verloren, nämlich die Entspannung. Die Entspannung brauchen wir dringend und die Entpflichtung, die auch dazugehört, um eben entspannt zu werden, damit der Schlaf auftreten kann. Nur wer entspannt, gelassen ist, sozusagen auf einen Kurzurlaub nachts geht, sich in sein Kissen kuschelt, sich wohlfühlt, der rollt dem Schlaf einen roten Teppich aus und der springt dann irgendwann drauf und wird tief und fest und erholsam.
Wenn das dennoch nicht geschieht, sind für schlechten Schlaf vielleicht auch die Gene verantwortlich? Haben wir molekular programmierte Schlafschicksale?
Wie immer ist es ein Wechselspiel zwischen Psyche und Soma. Auch bei den Schlafstörungen, es gibt schon Schlafstörungen, die eine genetische Komponente haben, die vererbbar teilweise sind. Aber es ist auch so, das wissen wir heute von vielen Wissenschaften, dass die Gene veränderbar sind und es hat sehr viel dann mit unserem Verhalten, mit unserer Psyche auch zu tun, inwieweit das, was uns die Gene vorgeben, dann tatsächlich zum Tragen kommt.
Insgesamt ist der Eindruck, unsere Gesellschaft schätzt den Schlaf offenbar nicht mehr so besonders. Jedenfalls wird immer weniger geschlafen. In den vergangenen 30, 40 Jahren haben wir eine ganze Stunde verloren. Was passiert mit unseren Schlafschulden? Können wir die zurückzahlen, wenn wir zum Beispiel am Wochenende mal ein ausgiebigeres Mittagsschläfchen machen?
Also am sensibelsten auf Schlafmangel reagiert unser Immunsystem. Wir werden, wenn wir unter Schlafmangel sind, relativ rasch geschwächt und haben ein höheres Risiko für Infektionen, was jeder sofort bemerkt. Wir sind unausgeschlafen, wir sind müde, wir sind nicht mehr so konzentriert, wir machen eher Fehler. Das Risiko für Unfälle am Arbeitsplatz oder auch im Straßenverkehr steigt. Auf deutschen Straßen sterben doppelt so viele Menschen infolge Einschlafen als am Steuer, als infolge Alkohol am Steuer, nur um ein Beispiel zu nennen. Diese direkten, sofortigen Reaktionen auf den Schlafmangel können wir am Wochenende nicht mehr wettmachen, weil es ist ja schon passiert. Es erfolgt ja unmittelbar. Natürlich die längerfristigen Folgen von der Schlaflosigkeit, die lassen sich damit ein Stück weit auffangen, wenn wir am Wochenende den Schlaf wieder nachholen. Aber es gibt einige sofortige Einschränkungen, die sind irreversibel.
Ihre Einschätzung, schon im Grundschulalter hat jedes fünfte Kind Probleme, ein- oder durchzuschlafen. Zu diesem Ergebnis kommt die Kölner Schlafstudie. Was macht das mit uns, dieser chronische Schlafmangel? Werden wir zu einer übermüdeten Gesellschaft?
Wir sind bereits eine übermüdete Gesellschaft. 20% der Bundesdeutschen klagen über Müdigkeit, Aufmerksamkeits-, Konzentrationsstörungen, können sich nicht erklären, warum sie müde sind. Es hat einfach damit etwas zu tun, dass wir zu wenig schlafen, dass Arbeit, Schule viel zu früh beginnen. Gerade für die Kleinen ist es so, dass sie häufig, wenn sie noch 10, 11, 12 Stunden Schlaf benötigen, in die Grundschule einen weiten Weg zurücklegen müssen. Wir wissen von Studien, je weiter die Entfernung des Wohnortes zur Grundschule, umso schlechter die Konzentrationsleistung. Bei den Pubertierenden ist es so, dass die Schule später beginnen sollte, weil sie einfach von ihrer Chronobiologie her abends nicht früh einschlafen können und sie sitzen eigentlich in den Schulbänken, in den Schulreihen morgens in ihrer biologischen Nacht sozusagen und entsprechend schlecht sind dann auch in den ersten Stunden die Schulleistungen. Wenn wir über eine Bildungsoffensive nachdenken, dann sollte auf dem Stundenplan ganz klar auch stehen, dass eben die Schule zumindest ab der Pubertät später beginnen sollte.
Dr. Hans-Günther Wees, er leitet das Schlafzentrum Pfalz-Klinikum Klingenmünster. Vielen Dank. Sie hören HR2 der Tag. Still ist alles und stumm. Eine Ode an den Schlaf. Und dieses Zitat stammt von Ovid, alles still und stumm, der im 11. Buch seiner Metamorphosen die Behausung des Schlafgottes Hypnos schildert. Hypnos war für seine Nachtruhe bestens gerüstet. Er schlief der Überlieferung nach licht und lautlos in einer Höhle, gebettet auf einer Liege aus Ebenholz. Vor dem Eingang der Grotte wuchsen Wildkräuter mit einschläfernder Wirkung, Schlafmohn zum Beispiel. Der Schlaf hatte Macht in der Antike und vermochte sogar Göttervater Zeus zu besiegen. Heutzutage brüsten sich die Entscheider und High-Performer, Manager und Politiker mit weniger als 5 Stunden Schlaf und tragen das wie ein Gütesiegel vor sich her. Auch die Bundeskanzlerin hat eine solche Kamelkapazität.
Die Augustwoche, in der die Kanzlerin die Sächsische Schweiz besuchte, war eine typische Kanzlerinnenwoche. Sie war aufreibende Arbeitswochen gewohnt. Sie unternahm oft Reisen, führte viele Gespräche und brauchte gewöhnlich nur wenig Schlaf. Ihre Presseleute liebten es, Geschichten von der stets hellwachen Chefin zu streuen, die bei nächtlichen Verhandlungen mit südeuropäischen Politikern weitreichende Zugeständnisse erzwang, bloß weil diese ermattet waren und ins Bett wollten. Eine sogenannte Kamelkapazität schrieb man der Kanzlerin zu, denn sie konnte den Schlaf speichern und für später aufheben, wie ein durch die Wüste wanderndes Kamel das Wasser. Die Kamelkapazität entsprach dem, was die Bundesbürger von ihrer Kanzlerin erwarteten. Zwar arbeiteten die meisten Deutschen weniger denn je und betrachteten es in einer kuriosen Umkehrung der protestantischen Arbeitsethik geradezu als moralische Pflicht, sich von ihrer Tätigkeit angemessen zu erholen und Yoga, Wellness und andere Dinge zu machen, die der Stressbewältigung dienten. Aber von der Kanzlerin verlangten sie nichtsdestotrotz, dass sie weiterhin so viele Stunden arbeitete und so wenig Urlaub nahm wie ein Fabrikarbeiter des späten 19. Jahrhunderts. Die Kanzlerin war sich dieser Erwartung bewusst und sie hatte in den 10 Jahren ihrer Kanzlerschaft sehr darauf geachtet, sich niemals hängen zu lassen, auch im engsten Kreis nicht.
Und es gilt auch im 13. Jahr ihrer Kanzlerschaft. Konstantin Richter in »Die Kanzlerin – eine Fiktion«. Schlaf ist also nur was für Schlafmützen und Schnarchnasen in unserer Always-On-Gesellschaft. Wir sind immer angeschaltet, online, verfügbar. Und das ist den Verführungen der Non-Stop-Gesellschaft geschuldet. Dauernd ist alles möglich. Immer könnte man was verpassen. Wachsein bedeutet Stärke und Leistung, weshalb der britische Philosoph und Vordenker der Aufklärung John Locke den Schlaf denn auch als bedauernswerte Unterbrechung der Schaffenskraft bezeichnet und weswegen wir die Nacht zum Tag machen. Schlaglichter darauf wirft eine Ausstellung im Museum für Kommunikation Frankfurt.
Animationen, Wort- und Bildfetzen flimmern über eine schwarze Wand, davor ein Steuerrad. Und wenn Kurator Florian Schütz daran dreht, kommen neue Sätze, neue Gedanken, neue Bilder. Immer wieder, es dreht sich.
Das ist unser Gedankenkarussell, das sich nachts in Gang setzt, wenn wir wach liegen und nicht schlafen können und kleine Probleme uns riesengroß erscheinen.
Wie viele Spinnen sind gerade hier im Zimmer?
Richtig, das sind Gedanken, die einem nachts durchaus kommen können. Und ich denke, viele der Besucherinnen und Besucher hatten den einen oder anderen Gedanken des Nachtens schon mal.
Hatten meine Eltern doch recht?
Es sind keine schönen Gedanken, das stimmt tatsächlich. Das ist eben auch die Tatsache, dass wir nachts, wenn wir denn schon vielleicht geschlafen hatten oder stark übermüdet sind, weniger Serotonin beispielsweise, also Hormone haben, die uns zufrieden und glücklich werden lassen, dann sind die Gedanken teilweise düster.
Düster wie die Nacht, wenn sie undurchdringlich erscheint, Angst macht und bevölkert ist von Werwölfen, Dämonen und Hexen. Die Ausstellung macht die unsichtbare Welt der nächtlichen Kreaturen sichtbar. In einer begehbaren Lichtkunstinstallation werden sie lebendig. Je nach Farbe des Lichts erscheinen andere Wesen an den Wänden. Graf Dracula steht lebensgroß im Halbdunkel und nicht weit entfernt ist ein Koffer mit seltsamen Utensilien, ein schwerer Holzhammer, Pfähle.
Der Pfahl mit dem Holzhammer wird dem Vampir ins Herzen gerammt. Das ist tatsächlich eine der wenigen sicheren Methoden, um den Vampir dahin zu raffen.
Florian Schütz lächelt und schaut auf den Werkzeugkoffer des Vampirjägers. Die Ausstellung ist das kreative Spiel mit all dem, was die Nacht für uns bedeuten kann, was sie mit uns macht und was wir mit ihr anstellen. Schlafen? Nicht unbedingt.
Denn eine gute Party adelt die Nacht. Wir sind hier im Club.
Die Nacht, um sich auszuleben, um zu tanzen. Der Club und die Dunkelheit als Schutzraum für das, was nicht jeder sehen muss. Auch die Straße, das Rotlichtviertel oder der Salon der 20er Jahre. Es ist überraschend, wie viele Facetten der Nacht das Museum für Kommunikation beleuchtet. Es ist eine breite Ausstellung, auch eine der Gegensätze. Erbarmungslos helles Licht durchflutet den Teil der Ausstellung, wo die Nacht zum Tage gemacht wird, um zu arbeiten. Der Blick fällt auf ein wandfüllendes Foto eines riesigen Logistikzentrums, das keine Nachtruhe mehr kennt. Keine Sendepausen mehr im Fernsehen, auch nicht im Radio, 24 Stunden online, ganz selbstverständlich. Wo bleibt sie noch? Die Nacht, die dunkle Schöne.
Schaffen wir die Nacht ab, freiwillig oder unbewusst, indem wir sie komplett ausleuchten, mit allem möglichen Vollpacken, was eigentlich den Tag ausfüllen sollte. Und ich bin der Meinung, wir müssen diese Nacht zurückfordern, aktiv.
Wo sollen sie sonst bleiben, die Geschöpfe der Nacht, die Fantasie, der Schlaf, der Schutzmantel oder die Gedanken, die Karussell fahren?
Stefan Bücheler über die Ausstellung Die Nacht, alles außer Schlaf, noch bis zum 26. August im Museum für Kommunikation Frankfurt. Früher waren die Menschen in der Nacht allerdings regelrecht eingesperrt. Im Mittelalter wurden die Städte nach dem Verlöschen der heimischen Feuer abgeriegelt, Sperrstunde, Stadttore und Häuser wurden verriegelt. Denn die Nacht war die Zeit Satans. Gute Leute waren schließlich fleißig und müde und blieben im Bett. Wer sich dennoch herumtrieb, der konnte nichts taugen oder nichts Gutes im Schilde führen. Deshalb sollten Diebe und Gauner ausgesperrt werden, aber auch das eigene Unbehagen. Professor Hanna Ahlheim ist Historikerin, ab August Professorin für Zeitgeschichte an der Uni Gießen. Sie hat das Buch geschrieben, Der Traum vom Schlaf im 20. Jahrhundert. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pieroth.
Frau Ahlheim, es gab früher nicht nur die Angst vor der Nacht, der dunklen Schwester des Tages, sondern auch die Angst vor dem Schlaf, der Nachtseite unseres Daseins. Was haben die Menschen befürchtet?
Angst vor Schlaf Schlafen bedeutet natürlich für uns alle Kontrollverlust. Wenn wir schlafen, ist unser Bewusstsein ausgeschaltet. Wir können nichts mehr lenken. Wir nehmen eigentlich auch nichts wahr. Stattdessen träumen wir. Und im Traum, das kennen wir alle, kommen Gefühle, Fantasien, Ängste, vielleicht auch Wünsche hoch, die wir im Wachleben vielleicht gar nicht zulassen würden. Das heißt, unsere Seele spielt im Schlaf Dinge aus, die sie am Tag sich nicht trauen würde. Und das macht natürlich auch Angst, wenn Fantasien plötzlich da sind, erlebt werden, ohne dass wir sie steuern können. Also Schlafen bedeutet Kontrollverlust. Und das spielt vielleicht auch eine Rolle, wenn man das zum Beispiel sieht bei kleinen Kindern, wenn man sie ins Bett bringt, dieses Versprechen, wenn Gott will, so wirst du am Morgen wieder aufwachen und ich werde da sein in deinem Bett, wenn du wieder aufwachst. Diese Angst vor dem, dass man sich ins Unbewusste begibt, in eine Zeit, die man tatsächlich ja nicht mit Bewusstsein erfassen kann.
Inzwischen gibt es eine regelrechte Schlafnorm. Unser Tag ist meist eingeteilt in 8-8-8, also in 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf. Wie war das früher in der vorindustriellen Zeit?
Es gibt Arbeiten, die sagen, dass diese Idee von 8 Stunden Schlaf als dem richtigen Schlaf, den wir schlafen müssen, tatsächlich eigentlich erst im 18., 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung aufgekommen ist. Und man kann in Quellen aus früheren Zeiten die Rede finden vom ersten Schlaf und vom zweiten Schlaf. Anscheinend haben also die Leute in zwei Blöcken geschlafen und es gibt eben Historiker, die zum Beispiel dann erzählen, was Leute nachts eigentlich gemacht haben. Man ist plötzlich wach, dann stopft man sich eine Pfeife, man besucht vielleicht sogar noch die engen Nachbarn oder man hat zumindest Zeit zum Träumen, zum vor sich hin träumen. Wir haben eben schon gehört, wenn man nachts wach wird, fühlt man sich vielleicht nach dem Schlaf anders, als wenn man morgens wach wird. Da waren also Zwischenzeiten, wache Zwischenzeiten zwischen zwei Schlafblöcken. Und das ist natürlich etwas, was wir heute als Schlafideal so gar nicht mehr kennen, sondern wir lernen eigentlich von Kindheit an, wir müssen abends ins Bett gehen, dann die Nacht gut durchschlafen und am Morgen wieder aufwachen.
Anders wurde das, wie Sie schreiben, im nervösen Zeitalter mit seiner Beschleunigung und Elektrizität, mit den Dampfmaschinen und Fahrplänen. Was hat diese Vertaktung, diese Einteilung unserer Lebenszeit in Dienstpläne und Schichtdauern mit diesem flexiblen Schlaf gemacht?
Ja, das heißt natürlich, wenn wir morgens zu einer bestimmten Zeit aufstehen müssen und genug Schlaf haben wollen, müssen wir abends auch zu einer bestimmten Zeit ins Bett gehen. Wir haben jetzt auch sowas überhaupt wie eine Uhr, die wir mit uns rumtragen beispielsweise, oder Uhren, die in der Stadt aufgestellt werden. Das ist ein Phänomen des späten 19. Jahrhunderts, dass es plötzlich im Tag Taktungen gibt und Zeiten gibt, an die wir uns halten müssen. Die Eisenbahn braucht Fahrpläne, entwickelt sich also ein neues Zeitgefühl, und dieses Zeitgefühl heißt natürlich auch, dass wir anfangen, über Pünktlichkeit nachzudenken. Zu welcher Stunde muss ich eigentlich ins Bett gehen, zu welcher Stunde muss ich aufstehen? Dann gibt es plötzlich neue Massenartikel, zum Beispiel den Wecker, den wir uns heute kaum noch wegdenken können, aber das ist tatsächlich etwas, was erst im Laufe des 19. Jahrhunderts in den Alltag eindringt, also etwas, was uns zu einer bestimmten Tageszeit weckt. Und das macht natürlich viel mit dem Nachdenken oder mit dem Träumen vom Schlaf. Und wir kennen das auch, das nächste große Problem oder die nächste Debatte ist der Mittagsschlaf. Können wir uns eigentlich in einem durchgetakteten Alltag mit festen Arbeitszeiten sowas wie Mittagsschlaf überhaupt noch organisieren oder leisten? Und ist das nicht auch schon wieder ein Zeichen für Faulheit? Also ein Umgang mit Zeit reglementiert natürlich auch die Zeit, die wir haben für Schlaf oder die wir uns zugestehen für den Schlaf.
Überhaupt hat es ja immer wieder in der Geschichte der Menschheit den Wunsch gegeben, können wir nicht ganz ohne Schlaf auskommen oder wenigstens den Schlaf steuern oder schneller schlafen. Ein Traum zum Beispiel des Militärs, denn unausgeschlafene Soldaten sind vielleicht eine Gefahr für sich selbst und ihre Truppe, aber nicht für den Gegner. Ist die Geschichte des Schlafs also auch eine Geschichte seiner Rationalisierung?
Ganz sicher. Es ist eine Geschichte der Rationalisierungsfantasien vor allem. Die Vorstellung, dass wir Schlaf effizienter gestalten können, die gibt es schon ganz, ganz früh. In den 20er Jahren haben wir die ersten Experten, die sagen, wir können unseren Schlaf reduzieren. Wir brauchen gar nicht die 8 Stunden, sondern wenn wir nur richtig schlafen, dann brauchen wir nur 4 Stunden. Und zwar müssen wir einfach diese ganzen Leichtschlafphasen weglassen, stattdessen 4 Stunden richtig gut schlafen. Und die Fantasie, denke ich, kennen wir auch alle aus dem Alltag. Wenn ich doch weniger schlafen müsste, dann hätte ich mehr Zeit für andere Dinge. Und das ist auch etwas, was man sieht in der Schlafforschung beispielsweise, dass viele Projekte finanziert werden von zum Beispiel eben vom Militär, die herausfinden wollen, wie lange können eigentlich Soldaten ohne Schlaf auskommen. Die machen Experimente einerseits mit Einzelpersonen, dann aber auch mit größeren Gruppen von Leuten, die sie nicht schlafen lassen. Und dann gucken die, was passiert eigentlich, wenn der Mensch nicht genug Schlaf kriegt. Und die stellen relativ schnell fest, dass diese Fantasie vom schlaflosen Soldaten eben nicht funktioniert, sondern die Leute verlieren an Konzentrationsfähigkeit, die kriegen vor allem schnell psychische Probleme, werden instabil und funktionieren einfach nicht mehr so, wie man es braucht. Das heißt, es geht die ganze Zeit darum, Grenzen auszuloten. Wie viel Schlaf braucht man, um effektiv zu sein? Das steckt ganz oft in Forschung oder auch im Nachdenken über Schlaf. Und wie viel Schlaf braucht man, um zu überleben?
Das geht ja auch weit über den Soldaten hinaus. Heute im Fast Capitalism muss ja alles optimiert werden. Ja. Wird jetzt die letzte leistungsfreie Zone, die wir haben, bedroht? Der Schlaf, unser letztes individuelles Rückzugsgebiet?
Ja, ich denke schon, dass man sehen kann, dass wir zumindest alle Angst davor haben. Schlafstörungen ist ein Riesenthema in der Gesellschaft, das haben wir eben auch schon gehört. Die Angst davor, nachts wach zu liegen, und das Gedankenkarussell dreht sich und die Angst nimmt zu, auch das Gefühl, dass Schlaf gestört ist und einfach keine Zeit mehr dafür da ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Bastion so einfach aus dem Weg zu schaffen ist, weil man gleichzeitig eben merkt, dass diese Sehnsucht nach Schlaf da ist. Wir brauchen Schlaf, wir wollen Schlaf und wir wollen auch diesen Kontrollverlust erleben, den Schlaf eben bietet, diesen Rückzug ins eigene, ins Private, vielleicht auch in die eigene Seele. Ich denke, da wird die Gesellschaft verhandelt eben genau um diese Grenze im Moment. Aber ich denke, dass tatsächlich das Nachdenken über Schlafstörungen zeigt, dass da tatsächlich zumindest die Angst besteht, dass da dran gekratzt wird an dieser Bastion.
Die Historikerin Hanna Ahlheim, vielen Dank. Der Schlaf ist unser heimliches Leben. In Zukunft soll und darf aber nichts mehr geheim bleiben. Der Schlaf soll modelliert werden. Deshalb wird jetzt nach den Schritten und Kalorien zum Beispiel auch die Schlafzeit gemessen. Manche sprechen schon von Brain Hacking, um das Gehirn zu verbessern, oder von Neurokapitalismus. Immer eingeloggt, immer Leistung zeigen, 24/7. Dabei helfen sollen uns thermoregulierende Pyjamas, Schlafbrillen, Apps und Tracker, die die Nacht überwachen, pflanzliche Komm-runter-Pillen oder ein Stirnband, das unser Gehirn mit Schallwellen in den Schlaf schicken will. Eine Steilvorlage für Eckart von Hirschhausen.
Warum nur sind Menschen insgeheim stolz, wenn sie mit knapp 4 Stunden Schlaf aus der letzten Nacht irgendwie durch den Tag dümpeln? Vielleicht, weil es für uns als Kind eine Strafe war, ins Bett gehen zu müssen, und nur aus Trotz strafen wir uns heute als Erwachsene selbst, indem wir nicht ins Bett gehen. Wer schläft, sündigt nicht. Langschläfer sind keine Penner, sondern Vorreiter. Wir müssen nicht früher aufstehen, um die Welt zu retten, wir müssen länger liegen bleiben, Augen zu und durch. Schlaf ist die größte Tat, die wir vollbringen können. Davor würden wir nicht länger die Augen verschließen. Gute Nacht.
Lob des Schlafes, Eckhard von Hirschhausens medizinisches Kabarett. Im Schlaf ist ja vieles möglich, wenn die Welt und das Rationale Pause haben. Richard Wagner geht sogar noch einen Schritt weiter und baut den Schlaf zum Gegenspieler auf, der Realität. In seinen Musikdramen erwächst die Liebe, immer in einem Seelenzustand von Schlaf und Traum in der Innenwelt, die dann aber in der Welt der Lebenden keine Chance hat. Den Liebenden bleibt nur die Flucht, meist in den Tod. Schlaf und klassische Musik, das ist aber auch oft selbst ein Hypnotikum.
Diese Musik ist zum Einschlafen? Naja, eigentlich sind hier schon alle eingeschlafen. Klingt ja auch fast, als würden die Bassstreicher schnarchen. Der Schlaf von Antonio Vivaldi. Wirklich zum Einschlafen ist das hier. Bachs Goldberg-Variationen. Graf Hermann Karl von Kaiserling hatte sie persönlich beim Komponisten bestellt zur Linderung seiner Schlaflosigkeit. Geschlafen wird in der klassischen Musik erstaunlich viel, auch mal abgesehen von den zahlreichen Schlafliedern. Robert Schumann bringt persönlich in seinen Kinderszenen ein Kind zum Einschlummern, natürlich in wiegenden Schlafliedrhythmen, und danach wird selig geträumt. Und in Richard Straussens Don Quixote-Variationen hört man deutlich, wie dem hundemüden Sancho Panza die Augen zufallen. Der Schlaf tritt aber auch persönlich auf, als guter Freund etwa in Henry Purcells Oper The Fairy Queen, wo er mit sanften Klängen und vielen Pausen alle einzulullen versucht.
Be silent, be silent, be silent.
Klar, die Musik zum Schlafen ist niemals schnell und niemals laut. Sie muss einen gleichmäßigen Grundpuls haben und darf natürlich auch nicht unruhig sein. Es sei denn, der Schlaf selbst ist unruhig, so wie in Tschaikowskis 4. Sinfonie, die die Träume des Weintrinkers schildert, der seinen Rausch ausschläft. Und natürlich kann es auch in der Schlafmusik mal ordentlich zur Sache gehen. Hector Berlioz etwa träumt in der fantastischen Sinfonie von seiner eigenen Hinrichtung. Und manche komponieren sogar im Schlaf. Giuseppe Tartini jedenfalls behauptete, der Teufel persönlich habe ihm im Schlaf seine berühmte Teufelstrillersonate diktiert. Ganz allgemein gilt natürlich, dass Komponisten wach sein sollten, auch wenn sie Schlafmusik schreiben. Mit Ausnahme von Morton Feldman. Von dem war bekannt, dass er sogar in den Konzerten mit seiner eigenen Musik regelmäßig einzuschlafen pflegte. Allerdings schrieb er auch Streichquartette, die bis zu 5 Stunden dauern und in denen es kein einziges Mal laut wird.
In der U-Musik hat Jeff Bridges einen ähnlichen Versuch unternommen mit seinen sogenannten Sleeping Tapes, Schlafbändern, die es bis in die US-Charts geschafft haben. Auf dem Album Sphärische Musik, dazu spricht der Schauspieler mit sonorer Stimme und summt Gute-Nacht-Lieder, Aber Schlaf muss ja nicht nur harmlos daherkommen. Denken wir an all die BestiarInnen, an Schlafes Bruder, den Tod. Jochen Hörisch ist Literatur- und Medienwissenschaftler. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Piroth.
Herr Professor Hörisch, die Romantiker dachten, jede Bettruhe ist ein kleiner Tod. Wer beherzt schläft, der übt schon mal den Kontrollverlust und der kann, wenn die Stunde naht, auch leichter sterben. Wie haben die das eingeübt?
Die Romantiker hatten eben die tiefe Einsicht, dass der Kontrollverlust ja auch ein Gewinn ist, nämlich ein Gewinn an Einsichten und an Durchblicken, die man im Wachleben so nicht hat. Und insofern, mein Gott, wenn der Tod so ist wie ein guter, gesunder, traumreicher Schlaf, hätten man ja relativ wenig Einwände dagegen. Und genau mit dieser Einsicht beginnt eigentlich der vielleicht berühmteste romantische Roman Heinrich von Ofterdingen. Der erste Satz ist, die Eltern lagen schon und schliefen und dann wird eben der grüne Heinrich wach und hat seinen legendären Traum von der blauen Blume. Allein das hat den tiefen Schlaf gelohnt.
Das heißt aber auch, wer sich aus den Armen von Hypnos und Morpheus entreißt, der bringt sich um ganz elementare Erlebnisse des Menschseins.
Ja, die braucht er aber als Kontrastfolie. Es ist ja wirklich nicht irgendwie ein herbeizitierter, überzitierter, stilisierter Satz von Rimbaud, der da lautet, ich ist ein anderer, sondern es ist ja die nüchterne Feststellung, dass wir alle, auch wenn wir nicht poetisch, ästhetisch, musisch disponiert sind, allesamt die Erfahrung machen, dass wir ein anderer sind und eine andere sind, nämlich dann, wenn wir schlafen. Also es ist eben nicht eine große Bedrohung, sondern es ist eine große Form des Geschenks, das wir jeder mal bekommen, wenn wir von dem Zwang, ein Ich sein zu müssen, in dem Maße befreit sind, in dem wir schlafen und im Schlaf eben auch träumen dürfen.
Aber es kann auch zur Bedrohung werden. Zum Beispiel zeigt uns Goya, dass der Schlaf der Vernunft durchaus Ungeheuer hervorbringen kann.
Das ist ja die große philologische Frage, wie man diesen legendären Bildtitel angemessen übersetzt. El sueño de la razón produce monstruos. Das ist im Spanischen ja el sueño, zugleich der Schlaf als auch der Traum. Es kann also sein, dass wenn die Vernunft zu träumen anfängt, sie durchknallt und verrückt wird und dann kann sie etwa jakobinistisch werden. Es kann aber auch sein, dass die Monster entstehen, wenn wir schlafen, also wenn wir den Kontrollverlust der Vernunft zulassen. Also eine tiefe Ambivalenz, die Goya dann ja eben auch bildnerisch einigermaßen virtuos auskomponiert hat.
Schlaf und Traum können ja auch eine Brücke sein zum Jenseits. Welche literarischen Beispiele gibt es dafür?
Ja, naja, erstmal natürlich die Bibel, die Bibel, die Bibel. Also der vielleicht berühmteste Traum ist eben der von Jakob, wo er von der Himmelsleiter träumt. Chagall hat sich eben daran ja abgearbeitet in Hunderten von Darstellungen dieses Jakobsleiter-Traums. Aber Goethe ist vielleicht derjenige, der noch viel stärker erstaunlicherweise als die Romantiker den Möglichkeiten des Traums nachgeschaut hat, sowohl den entsetzlichen und traumatisierenden Dimensionen, die Schlaf und Traum eröffnen, als auch den absolut befreienden. Am berühmtesten und am schönsten einfach, man muss sie zitieren, sind die Zeilen aus dem Gedicht Nachtgesang. O gib vom Weichen fühle, träumend ein halb Gehör vom irdischen Gewühle, schlafe, was willst du mehr? Ist das nicht wunderbar von diesem Frankfurter gedichtet?
Und dann können wir ihn nochmal zitieren mit der Iphigenie. Da gibt es den Muttermörder Orest, der ist verzweifelt und in tiefe Betäubung versetzt.
Ja, er braucht den Heilschlaf, um aus seinem schizotymen Zustand erwachen zu können und einigermaßen geheilt zu sein. Dem vorausgeht ja die große Tantalus-Geschlechtsgeschichte, die nur wirklich eine Geschichte der Wechselwut, des Totschlags, der Sadismen, der wechselseitigen Neurotisierung, Traumatisierungen ist. Du bist aus Tantalus Geschlecht, sagt Thoas zu Iphigenie, also, und dann du sprichst ein großes Wort gelassen aus. In diesen Kontext gehört dieses viel zitierte Goethe-Wort. Also der Traum kann ein Heilender sein und der Schlaf kann ein Heilender sein, so wie etwa auch bei Faust. Zwischen Faust 1 und Faust 2 liegen mehrere lange Jahre Tiefschlaf. Und die braucht Faust 1, um alles zu überwinden, was er an Unsinn angestellt hat, und zu Faust 2 zu werden. Also Goethe ist derjenige, der den Möglichkeiten, aber auch den Abgründen des Schlafs und des Traums wohl am intensivsten nachgedacht hat.
Schlaf und Traum waren eine Droge der Surrealisten für kreative Traumarbeit. Und auch Kafka gilt als Experte für Schlaflosigkeit.
Ja, er war einer, der ja nachts gearbeitet hatte. Nicht nur die Legende, sondern auch die philologische Beweisprobe ergeben ja, dass er das Urteil in einer Nacht durchgeschrieben hat. Und Kafkas Selbststilisierung war, dass es ein geradezu schlafwandlerischer Text ist. Also er dazu Möglichkeiten auflief, als er ohne Unterbrechung 24 Stunden lang die ganze Nacht über aus der Dämmerung heraus in die Dämmerung hineingeschrieben hat, dass da eben einer der allergrößten Texte der deutschen Literatur entstanden ist. Das wäre ohne ein intimes, ohne ein, ich sag's bewusst, erotisches und auch perverses Verhältnis zum Schlaf kaum möglich gewesen.
Teilweise hängt das auch zusammen mit dem Verhältnis zum eigenen Bett. Goethe und Mark Twain schrieben ihre Werke dort. Matisse entwarf in seinem Bett seine Bilder. Alexander der Große hielt auf Feldzügen im Bett Kriegsrat ab. König Ludwig XIV. Hatte in Versailles einen echten Liegetempel. Sollten wir vielleicht wieder eine entspanntere Einstellung uns angewöhnen?
Ja, ich will jetzt keine billigen, obszönen Bemerkungen machen über die Vorteile, die horizontale Lagen und die Liebe zu horizontalen Lagen bringen. Aber es ist in der Tat auffallend, wie viele sehr produktive Köpfe wirklich nur in der horizontalen, also schlafend, in einem schlafnahen Zustand, ihre Produktivität entfalten konnten. Unbedingt dazu gehört Schubert, um auch die Musik zur Geltung zu bringen, der ja immer eine Brille aufhatte beim Schlafen. Warum? Weil ihm im Schlaf die besten musischen Einfälle kamen. Und dann hat er wohl in so einem somnambulen Zustand die Noten notiert, eine unglaubliche Produktivität, die sich da dem Schlaf verdankt hat. Goethe hat das konterkariert, indem er aufrecht Auf- und Abwandel seinem Schreiber Ionen diktiert hat. Das war dann gewissermaßen die Gegenhaltung, also aus der horizontalen, jetzt nicht in die mittlere Position des Sitzens, sondern des aufrechten Gangs, die Arme hinter dem Rücken verschränkt und dann einem anderen diktieren. Das ist sozusagen die ultimative Antithese zum Schlaf. Wahrscheinlich gehört beides zusammen, Vernunft und Traum müssen so kommen wie in Goyas unglaublichem Bild.
Der Literatur- und Medienwissenschaftler Professor Jochen Hörisch. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen. Schlaf und Liebe, auch sie hängen zusammen. Wenn man sich in der Nacht eng umschlungen im Arm hält oder den Geliebten oder die Geliebte verzückt betrachtet in seiner oder ihrer Wehrlosigkeit, so wie ja auch schlafende Babys Frieden und Harmonie ausstrahlen.
Neben dir schlafend, deinen Kopf an meiner rechten Schulter, träumte ich, du schliefest neben mir, deinen Kopf an meiner rechten Schulter. So war die Welt in diesem Schlafe ganz.
Den Schlaf träumen, der schwedische Autor Lars Gustafsson. Schlaf kann so wunderbar sein, wenn die Lieder wohlig schwer werden und wir uns ihm hingeben, uns in den Schlaf fallen lassen, einfach so, uns entpflichten und ins Vergessen abtauchen, ganz ohne messbaren Nutzen. Dann tauchen wir in einen anderen Bewusstseinszustand ab und unsere Seele geht auf Wanderschaft. Ein verlockendes Motiv für Malerei und Plastik, die schlafenden Faune, Schäfer, Putten, Jünger, Frauen und Kinder. Im Film hat der Schlaf auf den ersten Blick allerdings nichts zu suchen.
Anders als bei Malern und Bildhauern, auf die Bildnisse von Schlafenden schon immer eine hohe Faszination ausübten, ist Schlaf im Film äußerst unattraktiv. Das bewegte Bild setzt auf Abwechslung, das unschuldig schlafende, vornehmlich weibliche Wesen aus der bildenden Kunst jedoch verändert sich nicht und wird somit langweilig. Denn wenn ein Mensch schläft, passiert im äußeren Abbild nichts.
Witness the power of dreams with 6 hours of real REM action in Andy Warhol's Sleep.
In seinem ersten Film Sleep aus dem Jahre 1963 ging es Andy Warhol genau darum. Er wollte Spannung vermeiden und Wirklichkeit abbilden. Dazu zeigte er den schlafenden Beat-Poeten John Giorno über 6 Stunden lang und ich kenne niemanden, der diesen Film je zur Gänze gesehen hat. Das war bei dem 6 Jahre später entstandenen Blue Movie schon anders. Da zeigte er 2 Menschen beim Beischlaf und erst zum Schluss kam es zum Sex. Hier taten 2 Menschen realistisch das, was in anderen Filmen aus der Zeit nur vorgetäuscht wurde. Der erotische Moment ist es, auf den die Betrachter warteten, lange Gespräche und langsames Entkleiden erduldeten. Und waren dann verwundert, wie unspektakulär Sex sein kann.
Well, isn't this sort of a joke then, that you're playing on the public?
Doch zwischen Schlaf und Beischlaf liegt die unerschöpfliche Welt des Traumes. Da setzt der Film an, denn hier wird ihm eine ganze Welt der visuellen Möglichkeiten eröffnet. Hier kann er zeigen, was er kann. Christopher Nolans Inception zum Beispiel macht die Welt des Traumes zur ersten Wirklichkeit.
Wir erschaffen die Welt des Traumes. Wir bringen die Testperson in den Traum hinein. Und sie füllt ihn mit ihren Geheimnissen.
Und sie brechen ein und stehlen sie.
Naja, es ist streng genommen nicht ganz legal. Während man träumt, fühlt sich alles real an. Dass irgendwas merkwürdig war, erkennen wir erst, wenn wir wieder aufgewacht sind. Der Traum stürzt ein. Ich hab's unter Kontrolle.
Schlaf, Schlafentzug und unbewusste Wachzustände haben Regisseur Christopher Nolan schon immer fasziniert. In Memento verfolgte er einen Menschen, der, immer wenn er erwacht, alles vergessen hat, was zuvor passierte. In Insomnia einen schlafgestörten, halluzinierenden Kommissar, der zur Zeit der Mitternachtssonne einen Triebtäter aufspüren muss, und in den Batman-Filmen eine Fantasy-Figur der Nacht. Traumsequenzen sind immer ein Freibrief für visuelle Fantasie. Sie entbinden den Filmemacher von realistischer Nachvollziehbarkeit und entfesseln einen Bilder- und Farbenrausch. In fast allen Filmen, die psychische Notlagen oder Krankheiten thematisieren, gibt es solche Sequenzen. Und nur in wenigen wie Roman Polanskis Rosemary's Baby wird die Wahrnehmung umgekehrt. Hier ist der Traum, in dem Rosemary vom Teufel geschwängert wird, erschreckende Wirklichkeit.
Ulrich Sonnenschein über Schlaf und Traum im Film. Stichwort entfesseln. Wir wollen ja nicht vergessen, dass heute der längste Tag des Jahres ist mit der kürzesten Nacht. Kalendarisch Sommerbeginn und Sonnenwende. In Europas hohem Norden wird das bekanntlich ausgiebig gefeiert. In Schweden zum Beispiel idealerweise wie im Astrid Lindgren-Film mit Frauen und Kindern, die Blumen pflücken und Kränze flechten, während die Männer eine Art Maibaum aufstellen. Später wird um den dann getanzt. Die ganze Sache kann allerdings auch ein bisschen ausarten, exzessiver werden und mit Sommer zum Nationalbesäufnis. Bernd Giesekin ist Kabarettist und kennt Skandinavien wie im Schlaf. Unter anderem ist er bekannt geworden mit seinem Reiseprogramm Finne dich selbst. Guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Herr Giesekin, jetzt zu Midsommar, Sankt Hans oder Johannes, wie es in Finnland heißt. Da ist Schlafen von gestern. Schauen wir auf das Beispiel Finnland, Johannes von Freitag auf Samstag. Wie wird das dort begangen?
Ja, die werden natürlich, die Finnen sehr exzessiv feiern. Aber das ist normalerweise ein großes Familienfest. Das heißt, man macht überall Feuer. Rund um die Seen, manchmal auch auf schwimmenden Flößen werden Feuer gemacht. Oder auf Steinen, die im Wasser liegen. Und dann sieht man diese ganze wunderbare finnische Naturwelt erleuchtet von diesen Feuern. Es ist geregelt, dass man sie eigentlich um 10 anstecken soll. Gegen 12 sollen sie möglichst runtergebrannt sein. Und dazu gehört traditionell, dass man eine Art Fleischwurst aufs Feuer legt, auf die Steine in der Sauna. Natürlich geht man auch in die Sauna an diesem Tag. Und das sind die Familienfeste, wo dann auch noch Pfannkuchen gebacken werden mit lecker Marmeladen vom letzten Jahr. Die neuen Beeren sind ja noch nicht so weit. Und es gibt aber eben auch jetzt so eine Renaissance der öffentlichen Feiern. Also die Tanzböden, die es früher gab. Die sind zum Teil wirklich direkt am Wasser gebaut, im Wald, ohne Außenwände. Man hat also nur ein Dach gegen den Regen, der jederzeit kommen kann. Und dann wird getanzt, dann wird Humpa getanzt. Das ist eine Art Polka und vor allem Tango. Und dann feiert man die ganze Nacht und macht Lärm, um die bösen Geister zu verscheuchen.
Also Party überall, aber jede Menge Alkohol gehört auch dazu, oder?
Ja, Party überall, das stimmt. Aber dieser Exzess, der ist natürlich nicht in den Familienfesten, sondern das gibt es bei ein paar öffentlichen Feiern. Und wenn man jetzt als Tourist im Augenblick nach Helsinki kommt oder in den Norden Finnlands oder so, dann kann es passieren, dass man richtig suchen muss, bis man ein öffentliches Fest findet, an dem Johannes begangen wird. Es muss aber die Wahrheit auch raus. Also an diesem Tag wird viermal mehr Alkohol verkauft als an den anderen Wochenenden. Und es gibt einen Radiosender in Helsinki, da dürfen die Finnen vorher wetten, was Sie meinen, wie viele Finnen durch zu viel Alkoholgenuss an diesem Tag auf gut Deutsch, ersaufen.
Also wenn
es kommt, immer wieder zu tragischen Boots- und Schwimmunfällen, weil natürlich alle Leute übermütig sind und die Wasserpolizei ist total auf dem Posten.
Angenommen, wir beide würden jetzt nach Finnland fahren, dann wären wir also wahrscheinlich die einsamsten Menschen der Welt dort, weil die alle auf ihrer Hütte verschwunden sind.
Die sind alle in ihren Möckis. Da ich aber mittlerweile genügend Finnen kenne, wären wir sicherlich in mindestens 3 bis 5 Möckis eingeladen. Wir hätten also Spaß und Familienanschluss.
Das Sonnenwendefest ist das eine. Das andere ist, dass jetzt überhaupt die Nächte aufgehört haben, so schrecklich lang und finster zu sein. Und da begrüßen die Finnen dann tatsächlich auch zum ersten Mal die Sonne, ganz förmlich.
Ja, für die Finnen ist das natürlich unglaublich, gerade im Norden, in Lappland. Wenn dann das erste Mal die Sonne wieder über den Horizont steigt, im Frühjahr, im März, eben, das ist ein Tag, da steigen die Schulklassen auf die Berge und begrüßen dann richtig die Sonne. Und diese Monate nach der Dunkelheit dann und dann diese wirklich unglaubliche Helligkeit, dieses gar nicht mehr richtig dunkel werden, das ist für die Finnen eine euphorische Zeit. Da hat man das Gefühl, man ist von der Lebenslust her in Spanien. Die feiern und genießen natürlich die Natur, die Farben, dass auf einmal überall Blumen sprießen und im Spätsommer, dass man überall Beeren findet und dieses kräftige Grün überall, das wird richtig innerlich auch begangen. Das ist ein innerliches Fest.
Jetzt ist die Zeit der weißen Nächte. Die Helligkeit beglückt die Finnen, so hören wir bei ihnen raus. Die sperren die dann auch gar nicht mehr aus.
Die Finnen kennen im Grunde genommen gar keine Jalousien. Also die sperren die Häuser nicht so zu wie wir. Die Helligkeit, das Licht wird reingelassen, man freut sich drüber. Ich habe auch Reisen gemacht in die Zentralarktis, in den Norden von Kanada oder nach Grönland und Spitzbergen. Und das ist ein unglaubliches Naturerlebnis, wenn es wirklich auch morgens um 5 Uhr, um 4 Uhr, um 3 Uhr noch taghell ist. Und gerade bei den Inuit habe ich erlebt, dass man dann rausgeht und sieht überall Kinder spielen. Also man nennt das auch Intervallschlaf, weil die dann alle ganz individuell schlafen gehen. Es ist auch durchaus üblich, dass man die ganze Nacht über fischen geht und dann morgens mittags sich irgendwann hinlegt. Das ist sehr individuell geregelt und man schickt auch nicht die Kinder ins Bett.
Also man schläft in mehreren Phasen. Das haben wir ja zu Beginn der Sendung auch schon gehört, dass das ein Phänomen war der vorindustriellen Zeit.
Genau, das kann man da also bestätigen. Es wird geschlafen, wenn man müde ist. Und wenn man Lust hat, etwas zu tun, dann tut man es, weil man kann es jetzt ja tun, jederzeit, ne?
Aber wie ist das auszuhalten als Nicht-Finne? Die sind dran gewöhnt. Aber wenn sie jetzt nach Finnland kommen, was macht das mit ihnen?
Es gibt so eine wunderbare Szene in einem Tatort mit Axel Milberg, der dann verzweifelt versucht, die Fenster zuzuhängen, damit er endlich schlafen kann. Ich persönlich fühle mich da total wohl. Ich mache die Augen zu und dann kann ich schlafen. Und wenn es mir wirklich zu hell wäre und die Sonne richtig noch reinscheint, dann lege ich den Kopf in die Armbeuge. Das sieht dann, glaube ich, sehr niedlich aus, wenn ich das so sagen darf.
Ja. Jetzt wird ohne Ende gefeiert, dort im hohen Norden, haben wir gehört. Wie sieht das mit Ihnen heute Abend aus? Werden Sie das auch tun, wenn gleich nicht in Finnland?
Das werde ich tatsächlich tun. Meine Eltern feiern seit einigen Jahren mit ihren Freunden, seit einer langen gemeinsamen Reise nach Finnland, die sogenannte lange Nacht. Ich steige gleich aufs Fahrrad und werde also mit Eltern und Nachbarn feiern. Und mein Beitrag zur Feier ist übrigens eine Flasche finnischer Lakritz-Schnaps. Der heißt auch so, Lakritzi.
Also werden Sie heute auch nicht viel schlafen.
Ich glaube, ich habe natürlich hier eine deutsche Nacht. Das heißt, gegen 10:30 wird es dunkel. Also ich komme erst gar nicht in Versuchung, bis 3 Uhr draußen zu sitzen. Aber ich will nichts versprechen. Ich bin selber gespannt, wie es endet.
Aktuell muss man aber in Skandinavien nicht nur Mückenstiche überleben, sondern auch den akuten und allgemeinen Schlafmangel. Der Kabarettist Bernd Gieseking, vielen Dank heute am Tag des Schlafs. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen heute eine gute Nacht. Auf die stimmt Sie nun unser Kollege Thorsten Schweinhardt schon mal musikalisch ein. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.
Danke.